Tabea.
Hallo Marie.
So, die Kaffeefolge und wir mussten gerade aufgrund von keiner Energie den Anfang nochmal neu aufnehmen.
Wir haben gesagt, wenn wir so starten, dann hört keiner weiter. Es war wirklich schrecklich. Wir sind beide ein bisschen fertig, obwohl wir aus Recherchegründen ja schon Kaffee trinken waren.
Ja, und spazieren.
Und
Also,
spazieren.
wir hatten Sauerstoff und Koffein, aber irgendwie anscheinend nicht genug.
Ich wollte gerade sagen, nicht ausreichend, ja.
Vielleicht bringt es uns ja energetisch voran, wenn wir jetzt eine halbe Stunde über Kaffee reden.
Bestimmt. Also wenn
Tabea,
das nicht hilft.
wie groß sind die Chancen? Du willst uns ja jetzt gleich was erzählen.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, bei den Inhalten, die ich herausgearbeitet
Danke.
habe,
Ja, da kann man nur
da kann man nur energetisch werden.
super
Also
psychostimuliert.
ja, also wenn das dir jetzt nicht hilft, dann weiß ich auch nicht.
Schon wieder super Überleitung, denn unser Thema sind natürliche Psychostimulantien.
Richtig, wir wollen heute über Koffein reden. Generell über die sogenannten Purin-Alkaloide, also auch Theophyllin, Theobromin, und wir machen auch noch am Ende einen ganz kurzen Abstecher zum Ginkgo, weil das eben auch noch ein natürliches Psychostimulans ist.
Und zum Tee.
Und zum
Ja.
Tee, genau, da ist dann wieder Koffein, Theobromin und so. Kakao kommt auch kurz vor.
Oh.
Genau, und da wollen wir euch so ein bisschen, hauptsächlich natürlich Koffein, also ich habe die Folge
Ja.
vorbereitet, machen wir uns nichts vor, das wird hier das Hauptthema werden.
Ist auch das Interessanteste. Wer will schon Tee trinken? Nein, wir wollen kein Bashing betreiben.
Ja, super, Marie mobbt erstmal einen
Ich habe
Teetrinker.
so ein cooles Reel letztens gesehen, da kam so irgendwie so 10 Sekunden, ja, wenn du dir die Tasse Kaffee am Tag einsparst und dafür Tee trinkst, dann passiert das und das. Und dann kam so, nee, du versaust dir einfach nur dein Leben und kannst nicht mal einmal am Tag irgendwie deine Tasse Kaffee genießen. Ich bin ein bisschen hart, aber
Ja.
ja.
Ja, genau. Also, heute geht es um Kaffee, um Tee, um Kakao und um Ginkgo.
Ja, genau, dann bleibt schön dabei, dann hört ihr ganz viele interessante Facts. Ne, Tabea, du hast so viel Schönes rausgesucht. Genau, und dann.
Viel Spaß.
Jetzt hast du ja schon ganz kryptisch von diesen Purin-Alkaloiden geredet, Tabea. Ich bin nicht so für kryptisch, deswegen erklär uns doch jetzt mal, was das ist, weil so können wir nicht starten, wenn wir schon was nicht wissen.
Ja, ich habe ja letzte Folge schon kurz über die Xanthine geredet. Da wolltest du ja dann schon gleich Infos haben. Habe
Ja.
ich dich ja noch vertröstet. Also, Purinalkaloide haben eben diesen Grundkörper der Xanthine. Und jetzt Achtung, wird es wieder chemisch kryptisch. Und zwar sind das 7-H-Imidazo-4,5-D-Pyrimidin. Bedeutet für alle, die sich jetzt auskennen, mal so grob, ich habe es hier Marie hingezeichnet, willst du mal kurz erklären?
Ja, also wir haben einen 5-Ring und einen 6-Ring. Also ein Imidazol und
Ganz kurz zur Erklärung, wenn wir
ein
von Ringen reden, sind es immer Kohlenstoffringe.
Genau, Kohlenstoffringe. Und die haben jetzt quasi an verschiedenen Positionen noch, also unsere Struktur hat noch Eigenheiten. Wir haben nämlich insgesamt, also wir haben immer zwei Stickstoffe in jedem Ring. Genau, drei davon sind protoniert, also haben ein Wasserstoff noch dran. Genau, und dann haben wir noch zwei ketonische Strukturen.
Also zwei doppelt gebundene Sauerstoffe.
Ja.
Genau. Und heute, sorry für alle, für die das jetzt ein bisschen viel war, vielleicht nochmal für die Chemiker, es geht hier um Pyrimidin und Imidazol als Ringe. Heute reden wir über die Methylxanthine und das sind dann Koffein, Theophyllin und Theobromin.
Genau, die haben dann quasi noch einen Methylrest dran.
Genau.
Ja, woher kennt man denn Theophyllin? Ich glaube, es ist jetzt, ja, woher kommt es also?
Also du kennst Theophyllin vielleicht daher, werde ich später nochmal drauf eingehen, ist nicht mehr so verbreitet, aber es wurde durchaus auch in der Asthma-Bronchiale-Therapie eingesetzt. Von daher könnte es dem einen oder anderen ein Begriff sein und natürlich ist es eben auch in zum Beispiel der Kaffeepflanze enthalten.
Ja, ich weiß noch, wie oft wir irgendwie in Quanti oder AB haben wir so oft Koffein und Theophyllin zeichnen müssen und Theobromin. Also das mir noch.
Ja.
Erinnerst du dich? Das war doch.
Da hatten wir auch den Nachweis für ein AB und so. Das haben wir. Das war mal.
Also die Struktur musste man schon sehr oft zeichnen bei uns.
Das stimmt.
Wie wird das denn synthetisiert, also hergestellt, übersetzt?
Also die Synthese ist aus zahlreichen Bausteinen entsteht das Ganze. Also da sind zum Beispiel Bausteine wie Asparaginsäure, Glutamin, Glycin, Kohlenstoffdioxid, Ameisensäure. Also da kann man jetzt gar nicht so sagen, das und das wird dann zum Koffein, sondern es ist einfach eine Synthese aus sehr vielen kleinen Bausteinen.
Genau, aber was ich jetzt interessant fand, was ist denn Glutamin jetzt? Wir haben ja schon öfters mal über Glutamat geredet, aber ich glaube, das ist doch was anderes, oder?
Genau, also Glutamat ist ja der Neurotransmitter, den wir auch im Körper haben, über den wir schon öfter geredet haben.
Und was macht jetzt Glutamin?
Ja, Glutamin ist eine Aminosäure, die dann zum Beispiel frei im Blut vorliegt.
Okay, aber hört sich ja erstmal irgendwie ähnlich an.
Genau.
So, jetzt interessiert uns ja eigentlich immer, wie lange denn überhaupt unser Kaffee denn ja standhält im Blut. Also ich will auf den Abbau hinaus von Koffein oder den ja, Xanthin-Derivaten.
Ja, über die Zeit reden wir später nochmal bei der Wirkung. Was ich jetzt schon mal sagen kann, der Abbau an sich funktioniert so, dass es auch wieder, es gibt beim Koffein sehr, sehr viele Metaboliten, sehr verschiedene. Also man kann nicht sagen, es gibt den einen Abbauweg. Es wird vor allem demethyliert, es wird oxidiert und genau, ich habe, glaube ich, was gelesen von 12 verschiedenen Metaboliten oder so. Also da gibt es
ganz schöne Kaskade.
Genau.
Jetzt sind wir ja immer eigentlich noch bei einer Bio-Folge. Das hört sich schon wieder sehr pharmakologisch an hier. Aber deswegen gibt es ja auch eine Pflanze, die Kaffee enthält. Wie heißt die denn?
Genau, es gibt die Coffea arabica. Das ist eine Rubiazee.
Okay.
Und es gibt auch die Coffea canephora. Das ist dann wohl der sogenannte robuster Kaffee. Also ich muss sagen, ich trinke sehr viel Kaffee, aber robuster Kaffee hat mir jetzt nichts gesagt. Scheint man aber zu kennen, laut Internet.
Oh Gott.
Aber das sind sozusagen zwei verschiedene Pflanzen. Das sind aber die Pflanzen, die sozusagen, aus denen hauptsächlich unser Kaffee gewonnen wird.
Und haben die jetzt verschiedene, ja, haben die vielleicht verschiedene Eigenschaften oder was ist mit dem Koffeingehalt?
Ja, genau. Also der Coffea arabica Kaffee hat ungefähr 1% Koffein und der robuster Kaffee von Coffea canephora hat dann 2% Koffein, also ein bisschen mehr.
Okay, und die Kaffeepflanze ist doch auch hat doch auch Steinfrüchte, oder?
Sehr richtig. Das sind Sträucher bzw. Bäume mit Steinfrüchten und im Endeffekt, was wir dann gewinnen, woraus wir dann den Kaffee machen, sind die Samen.
Mhm. Ich weiß, es gibt doch auch so verrückte Leute, die
sagst du jetzt Elefantenkacke-Kaffee?
Nein, ich glaube Fuchs. Ist doch auch von Fuchs, oder? So im Urwald oder so, die dann extra, weil das nochmal extra anders fermentiert ist, weil die diese Samen auch essen, die Tiere, und dann wird das daraus, also das habe ich immer ganz, ganz flaches Halbwissen, aber...
Ich kenne das mit Elefanten tatsächlich. Okay. Also, ja. Dass die irgendwie, aber...
Oh Gott.
Habe ich mich jetzt noch nicht so rangetraut, muss ich sagen. Habe ich auch nicht vor.
Nee. Ich glaube, der ist auch super teuer.
Ja.
Na gut, wir machen mal weiter. Mhm. Wir haben gerade schon über Inhaltsstoffe gesprochen. Was ist denn noch drin? Weil, ja, wir sprechen über Koffein, aber ich glaube, das ist nicht das Einzige.
Genau, wir haben unter anderem noch Kaffeoöl und Ferroloyl-Chinasäuren. Dabei ist besonders die Chlorogensäure zu erwähnen.
Mhm. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, was ist noch drin?
Dann haben wir zum Beispiel noch Theakrin, das ist auch ein Purinalkaloid, oder verschiedene Fettsäureester des Kaffeeöls.
Okay, wir haben ja schon öfters mal drüber gesprochen, dass... Ja, wenn man so viel Kaffee trinkt, dass sich das leider öfters mal auf den Magen schlägt oder man Magenschmerzen davon bekommt, ja, in welchem Zusammenhang steht da die Chlorogensäure?
Ja, die Chlorogensäure steht eben im Verdacht dazu, dass sie diese Magenprobleme verursacht.
Genau, und ich habe auch gelesen, dass die Kaffeeindustrie sogar durch ganz langsames Rösten versucht, den Chlorogensäuregehalt auch zu reduzieren.
Ich hatte auch schon mal von einer bestimmten Firma, die für Kaffee bekannt ist, so einen, mit der dann irgendwie weniger Säure haben sollte, der sozusagen besser für den Magen sein soll. Genau, das hast du ja schon richtig gesagt, wird dann eben über die Röstung versucht zu regulieren.
Ja. Ja, ist doch super, wenn wir jetzt schon übers Rösten gesprochen haben. Ist ja schon sehr essentiell in der Kaffeeherstellung.
Mhm.
Wieso denn?
Ja, also beim Rösten ist es so, dass wir eine Pyrolyse der Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße im Kaffee haben und dadurch dann bestimmte Aroma- und Bitterstoffe entstehen.
Genau, was ist jetzt eine Pyrolyse? Klingt auch schon wieder so verrückt.
Pyrolyse bedeutet im Endeffekt einfach nur meistens auch unter Ausschluss von Sauerstoff, Verbindungen sehr, sehr heiß zu machen, dass sie sich dann zersetzen.
Mhm. Genau, und so entstehen die ganzen Aroma und Bitterstoffe, die den Kaffee erst schmackhaft machen.
Genau.
Ja, und wir haben ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, wenn man in der Klausurenphase ist, dann reichen manchmal irgendwie 3 Kaffee nicht mehr, aber irgendwann ist man dann auch mit dem Koffein echt ein bisschen drüber. Deswegen gibt es ja koffeinfreien Kaffee.
Mhm.
Du weißt doch bestimmt, wie man das herstellt.
Ja, und ich habe da auch direkt dran gedacht, dass wir haben in gut 1,5 Wochen eine Technologieklausur. Und tatsächlich passt es da auch ganz gut ins Thema, nämlich bei koffeinfreiem Kaffee wird der Kaffee gedämpft und dann wird ein Auszugsmittel hinzugesetzt, zum Beispiel Methylenchlorid. Und dann wird sozusagen eine Hochdruckextraktion mit überkritischem CO2. Also Marie, willst du mal kurz jetzt für Techno erklären, was ist überkritisches CO2?
Ja, also erstmal vorneweg. Ich weiß noch, in meiner Vorbereitung für das Kolloq habe ich das rausgesucht und ich war so krass, also ich fand das so fasziniert, weil das halt einfach richtig teuer ist. Also es kostet irgendwie 1 Million Euro. Ist auf jeden Fall ein super teures Verfahren. Aber überkritisches CO2 hat Eigenschaften von, ja, hat flüssige und gasförmige Eigenschaften.
Mhm.
Also denkt immer an die Anomalie des Wassers zum Beispiel.
Genau, der Trippelpunkt im Phasendiagramm des Wassers. Beziehungsweise ist ja sogar der Bereich über dem Trippelpunkt, also sozusagen, genau. Ja, ich habe mir mal, ich war voll gespannt, wie überkritisches CO2 aussieht. Ich mir ein Video angeguckt, sieht einfach aus wie Sprudelwasser, das ist überhaupt nicht cool.
Echt?
Es ist echt nicht so krass, ja.
Okay. Also wir können jetzt weder technologisch noch ein bisschen weitermachen. Mhm. Wir hoffen, das nervt euch nicht, aber für uns ist es ja auch eine gute Übung. Es gibt ja auch löslichen Kaffee, super praktisch.
Mhm.
Geschmack ist
so lala.
Ist ja, so eine Definitionssache. Aber wie kommen wir denn überhaupt dazu, dass wir dann da so Körner haben, die sich dann auflösen können?
Ja, also was ich gelesen habe, was ich ganz spannend fand, bevor man anfängt, den löslichen Kaffee zu produzieren, werden erstmal die Aromastoffe entzogen.
Mhm.
Wahrscheinlich würden die irgendwie kaputt gehen.
Die gehen bestimmt kaputt, weil
genau, man nämlich bei 200 Grad mit Wasser extrahiert. Und anschließend Sprüh- oder gefriergetrocknet. Da sind wir wieder bei Technologie.
Da haben wir ein Lyophilisat.
Genau, ihr kennt ja vielleicht auch so gefriergetrocknete Himbeeren oder sowas, kennt man ja. Also den Sachen wird halt das Wasser entzogen durch ganz hohen Druck.
Oder Milchpulver,
genau. Mhm. Es gibt verschiedenste Dinge. Ja, und dann werden am Ende Aromastoffe wieder hinzugesetzt.
Genau, und der Vorteil von einer Gefriertrocknung zum Beispiel ist, dass man es danach ganz leicht wieder redispergieren kann, also auflösen kann eben.
Genau, und oft ist halt der Transport und die Lagerung viel besser, ne?
Ja.
Wobei bei Kaffee jetzt die Bohnen auch nicht so schwierig sind, aber es gibt halt manche, zum Beispiel Milchpulver. Du kannst ja Milch nicht so gut transportieren, Milchpulver
genau.
Geht gut.
Und das ist halt, ja, gerade bei löslichem Kaffee, der ist halt ja schon voraufgebrüht. Das, wenn man halt manchmal nicht die Möglichkeit hat, wenn man campen geht, da kann man auch kochen oder so. Aber manchmal, wenn man keine Küche hat.
Wenn man vor allem keine Kaffeemaschine hat, vielleicht.
Oh Gott, okay. Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, Tamia.
Mhm.
Die kritisch-toxische Menge von unserem Koffein und die Abbauzeit.
Genau. Fangen wir mal an mit dem Koffeingehalt. Also eine Tasse mit 200 Milliliter hat so zwischen 40 und 120 Milligramm Koffein. So, ich habe jetzt gute Nachrichten. Was gesagt wird, auf jeden Fall toxikologisch komplett unbedenklich sind 5 Tassen Kaffee am Tag.
Ja, heißt trotzdem nicht, dass es einem damit also noch gut geht.
Das ist natürlich immer so persönliches Empfinden, wenn man dann zittrig wird oder was weiß ich. Aber für den Körper unbedenklich sind 5 Tassen auf jeden Fall.
Okay, klingt ja erstmal schon mal gut.
Genau, die toxikologischen Mengen, die sind auch so hoch, die kannst du mit nur Kaffee trinken gar nicht erreichen. Also da braucht man sich so erstmal keine Sorgen machen. Und wenn du mich jetzt schon fragst nach der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, das glaube ich, habe ich vorweggegriffen, aber es passt ja so gut da rein.
Wenn du möchtest, dann ziehen wir das einfach vor, dann schmeißen wir die ganze Agenda hier wieder über den Haufen.
Nein!
Dann rede ich noch nicht darüber, wie Kaffee wirkt, sondern erstmal, wie lange Kaffee wirkt.
Mhm.
Und zwar ist es so, dass die Wirkung nach ungefähr 30 Minuten ihr Maximum erreicht. Da ist mir aufgefallen, es gibt so eine Freundin von mir zum Beispiel, hat mir das mal gesagt, die macht es teilweise so, die trinkt einen Kaffee, dann legt sie sich zum Powernap hin und dann ist sozusagen die halbe Stunde um und dann hat es, wenn sie dann wach wird, hat sie auch noch die maximale Koffeinwirkung.
Ja, das ist schon gut.
Ja, aber da musst du halt auch direkt einschlafen, ne? Sonst ist Kacke.
Ja, oder halt nur 30 Minuten so ein Bett chillen.
Ja, oder so. Naja, auf jeden Fall klingt diese Wirkung dann so nach 2 bis 3 Stunden ungefähr ab.
Genau, also da ist es dann langsam abgebaut wahrscheinlich.
Beziehungsweise die Konzentration ist halt nicht mehr so hoch, dass sie eine Wirkung hat.
Ja. Okay, dann wollen wir jetzt ja auch alle wissen, wieso wir denn Koffein alle so gern mögen. Ich meine, wir wissen, dass man sich auf jeden Fall danach wacher und stimulierter fühlt, aber das gibt es bestimmt auch formuliert mit medizinischen Fachbegriffen.
Richtig. Was ich erstmal noch sagen kann, was ich jetzt hier gar nicht für dich aufgeschrieben habe, was aber noch ich gelesen habe, bei sehr ausgeschlafenen Menschen wirkt Kaffee nicht.
Mhm.
Also es ist sozusagen so, ja, diese Wirkung, die tritt halt dann ein, also diese zentral stimulierende Wirkung, nehme ich jetzt schon mal vorweg,
ja,
die tritt nur ein, wenn du zum Beispiel Ermüdungserscheinungen hast.
Ja, weil wenn man
bei komplett erholten Menschen wirkt Kaffee nicht.
Ja.
Ja, was macht Koffein? Koffein blockiert den Adenosinrezeptor.
Okay, ich glaube, da müssen wir einmal jetzt kurz uns klar machen, was erstmal Adenosin ist und was Adenosinrezeptoren bewirken können, weil dann versteht man auch, wenn sie blockiert sind, wieso man dann ja zentral stimuliert ist.
Genau, also Adenosin ist jetzt an sich ein Neuromodulator.
Und kein Neurotransmitter.
Genau, das hat nämlich eine Wirkung auf Neurotransmitter. Neurotransmitter.
Mhm.
Deswegen ist es auch ein Neuromodulator, weil es sozusagen die Wirkung modulieren kann. Und zwar hemmt Adenosin die Ausschüttung von Acetylcholin, Dopamin, Serotonin, also von Neurotransmittern. Das heißt, Adenosin hat einen Einfluss auf die Neurotransmitter. Daher Neuromodulator. Soweit klar?
Ja, genau. Und man kennt ja auch ATP, ist da nicht auch Adenosin drin?
Genau, ATP wäre in dem Fall dann Adenosintriphosphat.
Okay, also Adenosin blockiert ja jetzt die Ausschüttung von unseren Neurotransmittern, weil er ein Neuromodulator ist. Das heißt, jetzt nochmal zurück zu unserem Kaffee, wenn wir diesen Adenosinrezeptor jetzt blockieren, sind wir schlau, also schlau dahingehend, weil wir dann dadurch ja mehr Neurotransmitter haben.
Mhm.
Genau, und gerade Acetylcholin ist ja auch wichtig für die Neurosignalweiterleitung.
Genauso wie Dopamin, Serotonin.
Genau. Genau.
Also wirkt das Ganze zentral stimulierend.
Ja, weil wir quasi mehr Neurotransmitter haben, als wenn wir unser Adenosin in unserer müden Phase halt immer noch hätten.
Mhm.
Okay. Jetzt haben wir ja schon, haben wir eigentlich viel über Koffein gesprochen. Am Anfang gab es aber auch noch Theophyllin und Theobromin.
Mhm, sehr gut, dass du das jetzt hier so nochmal reinbringst. Dazu hätte ich nämlich auch gleich was gesagt. Und zwar diese zentral stimulierende Wirkung hat Koffein am allermeisten. Theophyllin hat das Ganze weniger und Theobromin hat gar keine zentral stimulierende Wirkung.
Okay. Und wenn wir jetzt gerade schon bei den verschiedenen Stoffen noch sind, es gibt ja auch noch den Tee, da wollen wir zwar nachher nochmal drauf eingehen, aber es passt jetzt auch ganz gut. Da sind nämlich Gerbstoffe drin. Haben die vielleicht einen Einfluss dann auch auf die Wirkung?
Ja, genau. Beim Tee ist es nämlich so, wir haben ja auch Koffein im Tee, aber es kennt ihr vielleicht auch, jeder Tee macht einen ja gar nicht so hibbelig wie Kaffee und auch meiner Meinung nach nicht so wach wie Kaffee. und das liegt daran, dass eben die Gerbstoffe das Koffein binden. Gerbstoffe sind eben an sich natürlich im Tee vorhanden und die binden das Koffein und setzen es erst nach und nach frei und deswegen macht Tee länger und aber auch langsamer und halt auch weniger, auf einmal weniger stark wach.
Also die Softie-Variante.
Genau, so kann man es nennen, Maria.
Okay. Wir haben ja gesagt, es gibt super viele Inhaltsstoffe in der Kaffeepflanze. Deswegen gibt es doch jetzt vielleicht auch noch andere marginale Wirkungen, also marginal kleinere Wirkungen, die man vom Kaffee kennt. Und wir gehen ja nachher nochmal auf das Theophyllin ein. Daran können wir vielleicht auch nochmal das ganz gut erklären, was noch passiert.
Genau, wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, dass wir das Theophyllin aus der Asthma-Bronchiale-Therapie kennen. Man muss sagen, der Stellenwert da ist ganz schön gesunken, weil der Effekt einfach vor allem im Vergleich zu den anderen Medikamenten nicht so stark ist. Es gibt aber den Effekt auch vom Koffein und vom Theophyllin, dass wir eben bei hohen Konzentrationen die Phosphodiesterase hemmen. Das ist jetzt wieder so ein pharmakologischer Ablauf, den ich jetzt einmal kurz erklären muss. Wenn die Phosphodiesterase gehemmt wird, wird CAMP nicht mehr abgebaut zu AMP.
Also Esterase ist wieder, ne, wir wollen ein Enzym hemmen, mhm, und das Enzym würde jetzt CAMP zu AMP umwandeln.
Genau, und wir haben dann dadurch, dass es eben nicht umgewandelt wird, erhöhte CAMP-Spiegel, die dann wiederum, das ist jetzt Staatsexamen Pharmakologie, die Proteinkinase A in unserem Fall aktiviert, und die hat eben Einfluss auf verschiedene Vorgänge, die dann zur Bronchodilatation, also Bronchienerweiterung, führen.
Genau, also die fördert verschiedene Kofaktoren, die dann im Endeffekt dazu führen, dass wir dann eine Bronchodilatation bekommen.
Genau, und Koffein und Theophyllin, die wirken eben also dilatorisch auf die Bronchien, auf die Muskulatur der Bronchien und der Blutgefäße.
Ja.
Genau, und was man auch noch sagen kann zur Wirkung, es kann eben eine Toleranz gebildet werden. Kennen ja auch die ein oder anderen. Wenn man jeden Tag 4 Tassen Kaffee trinkt, macht es irgendwann vielleicht nicht mehr wach.
Ja, also ich glaube, uns beide würde man auch als kaffeesüchtig beschreiben. Gefühlt irgendwie jeden, der viel lernen muss oder irgendwie viel zu tun hat. Aber du wolltest mich jetzt eigentlich hier noch mit einem Zitat irgendwie beglücken.
Zitat, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das hier in unserem Biobuch gelesen habe. Und dachte, ich werde es jetzt mal jetzt nicht vorlesen, weil ich weiß nicht, wie das so rechtlich ist.
Ja.
Ich werde es mal zusammenfassen.
Paraphrasieren.
Genau, und zwar hat Koffein eine stark antioxidative Wirkung. Ist immer schon mal gut, antioxidativ.
Mhm. Wir wollen unsere Radikale fangen.
Weil die können potenziell Krebs machen, Mutationen verursachen. So, und es ist so, dass bei Kaffee auch eine Senkung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch bis zu 4 Tassen täglich beobachtet wurde. Also das nennt man noch mäßigen Kaffeegenuss in dem Buch, scheinbar. Und dass Koffein, also nicht entkoffeinierter Kaffee, also er muss schon Koffein enthalten, Parkinson und Alzheimer vorbeugen soll. Und das Risiko an Diabetes, Gallenstein, Leberzirrhose und verschiedene Tumorformen senkt.
Ja.
Also.
Halleluja.
Auch zum Beispiel das hormonbedingte Brustkrebsrisiko sinkt. Ja, steht nicht im Biobuch. Und wenn unser Prof das so schreibt, dann ist das auch so, wenn jetzt hier jemand wieder Studien haben will.
Wir wollen natürlich, wir geben hier keine Heilversprechen ab, ne? Wir informieren euch nur.
Man kann jetzt auch nicht sagen, man trinkt jeden Tag Kaffee, man wird nicht an Krebs erkranken. Ja. Es geht darum, dass es Studien gab, in denen gezeigt wurde, dass das Risiko sinken kann.
Hm.
Punkt.
Kann.
Aber ich möchte eben mich freuen und meinen Kaffeegenuss rechtfertigen. Und wir haben heute gelernt, 4 Tassen Kaffeegenuss ist mäßig.
So, okay, Tabea, stopp. Wann darf man denn den Kaffee jetzt nicht anwenden? Ich will dich jetzt eigentlich nicht nerven, ne, dass du hier keinen Kaffee mehr trinken darfst. Aber ich glaube, manchmal muss man aufpassen.
Ja, sehr richtig. Es gibt auch sogenannte Kontraindikationen, also sozusagen Erkrankungen, bei denen man eben keinen Kaffee trinken sollte, beziehungsweise aufpassen sollte.
Ich wollte gerade sagen, ein sollte nicht anwenden.
Mhm. Und zwar, das sind einmal Magengeschwüre, haben wir schon besprochen, die Chlorogensäure, die eben den Magen reizen kann. Wenn man ein labiles Herz-Kreislauf-System hat, man Nierenerkrankungen hat, weil eben über die Niere ausgeschieden wird, bei psychischen Störungen und auch bei einer Überfunktion der Schilddrüse. Ja. Auch als Schwangere muss man aufpassen, wobei ich gelesen habe, dass bis zu 200 Milligramm Kaffee erlaubt sind. Also man kriegt es, glaube ich, auch öfter mit, dass Schwangere sagen, heute trinke ich mal eine Tasse Kaffee.
Hm.
Wobei eben, was ich gelesen habe, Koffein ist auch plazentagängig und auch über die Milch geht es auch ans Kind. Und es kann eben sein bei stillenden Frauen, dass die Kinder dann Schlafstörungen haben, wenn sie Kaffee trinken.
Genau, und bei Neugeborenen, das willst du ja nachher auch nochmal sagen, ne?
Ja, nimm mir nicht hier schon wieder alles vorweg.
Ja, aber das wird ein Fakt der Folge, vielleicht merkt man sich dann. Nee, ich finde, man muss immer nochmal bewusst sein, wir haben ja schon versucht, das chemische Gerüst von dem Xanthin zu erklären. Mhm. Der Körper muss das alles metabolisieren, also verstoffwechseln, ausscheiden. Und das ist natürlich, wenn man viel davon trinkt, auch immer eine gewisse Art von Anstrengung und schwierig und beansprucht Enzyme. Deswegen, wenn man eine Nierenerkrankung hat, ist es dann vielleicht ein Ticken zu viel.
Mhm.
Genau.
So sieht's aus. Genau, wenn du möchtest, kann ja den einen Fakt schon mal vorwegnehmen, nachdem wir den jetzt schon so angefangen haben. Also tatsächlich haben Neugeborene eine bis zu 100-mal längere Eliminationszeit als Erwachsene.
Ja.
Bedeutet, sie brauchen 100-mal länger, den Kaffee aus ihrem Körper rauszukriegen oder das Koffein, als wir. Das bedeutet halt, dass die teilweise, was sind das dann, keine Ahnung, eine Woche oder noch länger?
Ja, und die Enzyme sind ja auch gar nicht alle noch so ausgebildet wie beim Menschen.
Deswegen müssen stillende Frauen auf jeden Fall aufpassen.
Ja, deswegen, ich fand das halt gerade einfach ganz gut gepasst, um das zu verstehen. Deswegen Fakt der Folge.
Ja.
Ja,
wenn du das sagst, dann ist das Fakt der Folge.
Kita Bär ist nicht begeistert. Vielleicht finden wir noch was anderes. jetzt gibt es doch auch unsere Koffein-Shampoos. Ja.
Richtig. Da kann ich dir nur von in vitro, also sozusagen außerhalb des Menschen, Studien erzählen. Und zwar ist es so, dass einerseits bewiesen wurde, dass Koffein dem Testosteron, was eben einer Haarschaftsverlängerung entgegenwirkt, also das Testosteron wirkt dem entgegen.
Und das Koffein hemmt jetzt quasi das Testosteron und das Testosteron würde ja quasi stoppen, dass der Haarschaft sich verlängert. Also haben wir dann doch wieder eine Verlängerung.
Genau. Also sozusagen die negative Wirkung des Testosterons wird entgegengewirkt durch Koffein.
Aber in vitro und nicht in vivo. Also in vivo wäre im Menschen, das heißt, ja, es gibt auch viele In-vitro-Studien, die dann später nicht positiv sind. Also, ja.
Ich weiß immer nicht, es ist schwierig. Deswegen, ich habe es extra gesagt, es ist im Buch steht, es ist eine In-vitro-Studie, dass zum Beispiel auch Koffein alleine eben das Wachstum fördert. Das ist aber halt immer so die Sache, das wurde halt irgendwo in einer Schale, in einem Reagenzglas, jetzt mal so nur zum Verbildlichen, getestet. Und das ist dann mal die Frage, wie es dann wirklich in der Praxis am Menschen funktioniert.
Sind halt sehr kontrollierte Bedingungen immer im Labor. Ne? Da kann man meistens, oder das ist ja auch gewollt, dass nicht so viel schief geht, weil man wirklich sich ja immer nur einen Aspekt anschauen will, den man isoliert.
Man hat sozusagen die ganzen anderen Aspekte nicht. Man kann gezielt den Stoff an den Wirkort schon bringen. Ist ja auch die Frage, ob er im Körper immer so dahin kommt.
Genau.
Dementsprechend, das sind In-vitro-Studien, von denen kann ich euch erzählen. Was ihr dann mit dieser Info macht, ist euch überlassen.
Ja, dann kommen wir mal noch zu einem anderen spannenden Fakt, den hast du letztes Mal schon gesagt.
Genau, alte Menschen, man weiß nicht genau warum, es gibt die Theorie, dass es aufgrund der durch Koffein verbesserten Hirndurchblutung passiert, schlafen wohl besser durch Koffein, beziehungsweise schlafen besser ein. Also es wird gefördert und wie gesagt, die Theorie ist, dass es durch eine verbesserte Hirndurchblutung ist.
Ja, okay. Ich glaube, leider haben wir dann jetzt erstmal sehr viel zum Koffein und der Kaffeepflanze gesagt. Es gibt aber ja auch Koffein im Tee.
Richtig, du hast ja schon die Teetrinker hier so ein bisschen gedisst.
Nein.
erstmal wieder ein Pflanzenname, oder? Und zwar Camellia sinensis. Das ist eine THC, kann sich ja vielleicht ganz gut merken.
THC ist gut, das stimmt.
Und was ich ganz spannend fand, ist, dass beim Tee qualitätsbestimmt ist, wie alt die Blätter sind und wie sie fermentiert wurden. Also mir war tatsächlich auch gar nicht klar, dass Teeblätter fermentiert werden.
Also ich habe das schon mal gehört, aber was da jetzt genau passiert, klär uns auf.
Ja, da kommt die nächste spannende Info. grüner und schwarzer Tee werden sozusagen unterschiedlich hergestellt. Beim grünen Tee wird erst erhitzt, dadurch werden die Enzyme, die man ja für die Fermentation braucht, deaktiviert. Dann wird der gerollt und getrocknet. Und der schwarze Tee wird nur schonend getrocknet, damit die Enzyme sozusagen noch weiter arbeiten können. Wird dann gerollt und erst abschließend getrocknet bei 80 bis 100 Grad. Das heißt, erst am Ende werden die Enzyme weggenommen.
Okay.
Ja.
Was sind dann die genauen Inhaltsstoffe beim Tee?
Ich würde jetzt mal die Inhaltsstoffe vom unfermentierten Tee nennen. Ja. Das sind zum einen Koffein wieder, ein bisschen Theophyllin und dann verschiedene Katechine, also Epikatechin und Katechin, Epigallokatechin, Chlorogensäure auch wieder.
Oh, auch wieder. Ja.
Und Flavonolglykoside. Wobei, wie gesagt, das sind jetzt die vom unfermentierten Tee.
Genau, wir meinten ja gerade schon, beim Fermentieren sind die Enzyme aktiv, die dann verstoffwechseln, also Stoffwechselprozesse anstoßen. Deswegen ist wahrscheinlich dann beim Fermentierten ein bisschen weniger drin oder andere Sachen nicht mehr.
Mhm, genau.
Okay.
Was auch noch sehr spannend ist, das Epigallokatechin, was ich vorhin genannt habe, da gibt es das Epigallokatechin-Galat und das soll wohl cancerprotektiv sein.
Mhm.
Also vor Krebsschutz.
Ja, auch wieder soll, ne? Wir erklären es immer wieder. Aber wir wollen euch ja auch irgendwie einen Überblick schaffen, was es so gibt in der Literatur. Jetzt gibt es doch noch das tolle Mate-Getränk.
Magst du das eigentlich?
Ja.
Ich mag das gar nicht so.
Ich finde, das geht. Also es gibt ja manche Leute, die kicken da richtig drauf. Also die finden das halt total cool.
Ich kenne es halt voll viel, so diese Hipster in der Uni, die trinken Mate so riesig.
Ja. Also ja, unsere Uni ist da eigentlich auch gut für prädestiniert.
Ja, genau. Was ich da ja vielleicht mal sagen kann, der Koffeingehalt sind so von 0,4, müssen es mindestens laut Arzneibuch sein, bis 2,2% Koffein. Also eigentlich gar nicht so viel mehr als Kaffee.
Okay, und darf ich dir die biologischen Namen sagen?
Du willst sie sagen?
Ja.
Die ich hier rausgearbeitet habe.
Wir haben nämlich, nein, aber ich erinnere mich noch so gut dran. Ich meinte gerade zu Tabea, das haben wir doch schon irgendwie so oft besprochen. In Bio nämlich auch. Es ist nämlich Ilex paraguensis.
Genau, ist eine Aquifoliacea.
Also jetzt haben wir uns aufgeteilt. Ist doch super. Oh Mann, okay.
Machen wir mal schnell weiter. Es gibt auch noch, kennt vielleicht auch der ein oder andere, Guarana. Was mir da eingefallen ist, was ich kenne, es gibt so Kakao mit Guarana drin, was dann so wach machen soll.
Genau.
Was ist denn Guarana? Möchtest du wieder die Pflanze sagen?
Finde ich auch sehr geil, den Namen. Paulinia cubana.
Eine Sapindacea. Mhm. Und hier haben wir tatsächlich mal einen höheren Koffeingehalt. Der geht nämlich von 2,5 bis zu 8%.
Ja, das ist schon viel.
Mhm. Und dann machen wir mal noch zu guter Letzt den Kakao.
Mhm.
Das war mir irgendwie gar nicht klar. Ich glaube, also mir war schon klar, dass wir Theobromin im Kakao haben, aber dass die Pflanze Theobroma Kakao heißt.
Ja, das ist schon sehr eine krasse Verbindung. Das wusste ich auch nicht. Das
ist eine Malvazee. Und ich weiß, was da wichtig ist. Das sind kauliflore Blüten.
Oho.
Weißt du noch, was das bedeutet?
Nee.
Kauliflore Blüten bedeutet...
Also doch, ich kann es mir wahrscheinlich herleiten. Cauliflower... Ist doch
Blumenkohl.
Ist das ähnlich?
Ja, kannst du schon so ein bisschen sehen. Also weil, wenn du jetzt sagst, beim Blumenkohl, dieser Kranz, die Blüte, der wächst ja direkt am Stamm. Und das ist nämlich Kauliflore Blüten, diese Stammwüchsigkeit, glaube ich, nennen die das immer.
Ja.
Weil das ist auf jeden Fall auch für unser Staatsexamen ziemlich relevant ist. Weil ich glaube, Kakao ist die einzige Pflanze oder eine der wenigen, die das hat.
Also die Blüten wachsen direkt am Stamm, so wie da so aufgesetzt oder was?
Nicht an einem Ast oder so noch, sondern direkt am Stamm wachsen die Blüten.
Ja, also unsere kleinen Blumenkohl auf Stamm.
Oh Gott. Genau, und Theobromin ist eben im Kakao enthalten und tatsächlich ist auch Koffein im Kakao enthalten.
Mhm.
Und zwar in den Samen bis zu 1,7%, im Pulver später dann nur noch 0,2 bis 0,3%.
Boah, jetzt haben wir, glaube ich, alles abgedeckt erstmal, was unsere Xanthin-Derivate angeht. Oh Gott.
Sag einfach Purin-Alkaloid.
Purin-Alkaloid.
Genau. Vielleicht jetzt nur noch mal ganz kurz für euch, dass ihr es mal gehört habt. Ginkgo kann man, wir haben in der letzten Folge über Nootropika geredet. Die Stoffe, die die Stoffwechselprozesse im Gehirn anregen, aktivieren. Und da können eben Ginkgo-Blätter auch eingesetzt werden. Ginkgo biloba ist die Droge, ist die Pflanze, Ginkgo folium ist die Droge. Und hier sind vor allem die Flavonglykoside und die Terpenlactone relevante Inhaltsstoffe für die Wirkung.
Ja, wird meistens auch als Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke abgegeben.
Ne? Mhm. Und die klinische Relevanz ist aber nach wie vor noch kontrovers. Also es ist jetzt, ich meine, wir haben ja besprochen, bei Demenzmedikamenten ist es generell schwierig.
Ja.
Aber Ginkgo ist auch noch, es ist halt wieder das gleiche Problem. Ne? Es ist was Pflanzliches, die Studienlage ist einfach nicht ganz so wie bei Arzneimitteln. Aber, dass ihr es mal gehört habt, Ginkgo kann eben auch als Psychostimulanz gegeben werden.
Genau, also es gibt Hinweise. Es gibt auch einige Leitlinien, wo es zum Beispiel enthalten ist, aber es gibt auch einige, wo es nicht enthalten ist. Und Leitlinien zum Beispiel, das sind ja so ein bisschen das Standardwerk für die Ärzte, so eine Richtlinie, genau, wo bewertet wird von Experten, was so die Studienlage sagt und so. Und deswegen, ja, aber mal gehört, zählt auch zu den Psychostimulantien, zu den natürlichen.
Genau, und dann würde ich sagen, wir sind auch schon wieder gut über die Zeit rüber.
Genau.
Also machen wir vielleicht noch mal eine schnelle Zusammenfassung, Marie.
Noch schnelle Zusammenfassung. So, dann, ich sag's noch mal, wir haben über Purin-Alkaloide gesprochen. Erstmal die Pflanzen, also wir haben über die Kaffeepflanze gesprochen, wir haben über Kakao gesprochen, über Mate, am Ende noch ein bisschen über Ginkgo. Wir wollen aber eigentlich noch mal genauer auf die Purin-Alkaloide des Kaffees eingehen. Genau, unseren Kohlenstoff-6-Ring und 5-Ring von der Struktur. Das ist ein Xanthin. Das war auf jeden Fall wichtig. Dann haben wir die verschiedenen Kaffeepflanzen angesprochen. Coffea arabica, die Rubiazee. Noch ganz interessant, Kaffee wird auch immer geröstet, weil es dann zu einer Pyrolyse kommt. Und so entstehen dann unsere Aroma und Bitterstoffe. Ja, und dann haben wir noch über koffeinfreien Kaffee gesprochen. Der wird mit diesem überkritischen CO2 hergestellt und auch über löslichen Kaffee, was dann mit Gefriertrocknung passiert. Alles so ein paar Techno-Sachen. Ja, dann haben wir noch gesagt, vielleicht für alle noch mal interessant, 5 Tassen Kaffee sind toxikologisch unbedenklich. Genau, und die Wirkung vom Kaffee funktioniert so, dass Adenosinrezeptoren blockiert werden. Adenosin, Neuromodulator. Wir blockieren den halt, deswegen haben wir mehr Neurotransmitter. Ist auch nicht interessant. Und außerdem haben wir ja nicht nur Koffein besprochen, sondern auch noch Theophyllin und Theobromin. Und Theophyllin zum Beispiel ist ja in der Asthmatherapie, wird der verwendet. Und das erklärt die Wirkung von diesen Phosphodiesterase-Hämmern, die nämlich zu einer Bronchodilatation führen können, aber eher eine kleinere Wirkung. Ja, dann haben wir noch gesagt, dass Neugeborene 1000 Mal länger, 1000, 100 Mal
längere. Nicht übertreiben, Marie.
Ja, das mache ich gern. Genau, ja, also brauchen, um Koffein zu verstoffwechseln. Und dann gab es noch den Tee. Ja, unsere Camellia sinensis, Teezeer. Und der wird fermentiert. Das wusste ich auch noch nicht. Enthält auch Koffein, Katechin, ja, noch so ein paar andere Sachen. Und dann, ja, haben wir noch über Mate, Guarana und Kakao gesprochen. Kakao enthält Theobromin, wusste ich auch nicht. Fand ich interessant. Und dann über unseren Ginkgo, wo die Studienlage sich nicht ganz so einig ist, aber was wohl auch, ja, die psychische Leistung ein bisschen steigern kann.
Vielleicht.
Wohl.
ja, dann würde ich mal sagen, aufgrund deiner super Zusammenfassung und in Anbetracht der Zeit machen wir die Fragen diesmal nur auf Instagram, würde ich vorschlagen.
Genau, da kommt nämlich immer mittwochs ein Quiz.
Mhm.
Haben wir auch schon von vielen gehört, dass das eigentlich ganz hilfreich ist. Also auch wenn ihr vielleicht nur auf Insta seid oder vielleicht nur den Podcast hört, vielleicht ergänzt das ja noch so ein bisschen. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall über die Kaffee-Folge gefreut. Wir hatten auch einen ganz lieben Kommentar auf Instagram, der sich auch gefreut hat über die Koffein-Folge. Here it is.
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt noch einen Kaffee.
Ja.
Und ja, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dran geblieben seid.
Genau, bewertet uns gerne. Apple oder Spotify. Wir freuen uns. Ja, und dann, glaube ich, sehen wir uns nächsten Freitag bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.